Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Kannst du glauben, dass wir tatsächlich 13 so intensive Gespräche geführt haben? Jetzt, wo wir hier sitzen und zurückschauen, es fühlt sich ja für mich unglaublich bereichernd an, aber auch ein bisschen surreal.
Ja, also ich müsste sagen, ich spüre so eine Mischung aus Dankbarkeit, aber auch Wehmut, weil jedes dieser Gespräche, das wir geführt haben in den letzten Monaten, hat bei mir ja etwas bewegt. Wir haben viele unterschiedliche Menschen und Geschichten ja kennengelernt und diese Erfahrung empfinde ich als wirklich unschätzbares Geschenk.
Ja, mit dieser Auftaktfolge unseres Sterben und Trauern Extras ziehen wir unsere persönliche Bilanz der zweiten Staffel.
Ja, und es sollen dann auch noch 5 weitere Episoden folgen, in denen wir noch einmal die zentralen Themen dieser zweiten Staffel vertiefen wollen, Denkanstöße geben wollen und Mut machen wollen. Vor allen Dingen Mut machen, über Trauer zu reden.
Und weißt du was, Papa? Nachdem wir unsere erste Staffel von Sterben und Trauern abgeschlossen hatten, dachte ich eigentlich, ja, ich wüsste schon recht gut, was mich bei den Gesprächen für unsere zweite Staffel mit der Trauer weiterleben, so haben wir es ja genannt, erwartet. Wir hatten ja eine Menge über Tod und Trauer erfahren. Wir kannten die Perspektiven von Palliativmedizinern, Hospizbegleitern, Pflegenden, ja, eben Menschen, die beruflich mit diesem Thema arbeiten.
Ja, stimmt absolut. Wir waren ja wirklich darin geübt, über den Abschied und über Trauer zu reden. Aber diesmal war es anders, denn diesmal saßen wir fast ausschließlich Menschen gegenüber, die selbst einen schweren Verlust erlitten hatten. Und es gab keine theoretische Distanz, keinen beruflichen Schutzmantel, sondern es waren ganz persönliche Geschichten, die uns beiden ja oft so nah gingen, dass man beim Zuhören schon sehr, sehr oft schlucken musste.
Und diese Begegnungen, die hatten irgendwie eine ganz andere Intensität dadurch natürlich. Wir saßen den Menschen teilweise gegenüber oder ja, haben sie zu Hause besucht oder online mit ihnen gesprochen. Es war nicht nur ein Erzählen über Trauer, es war Trauer, die im Raum stand. Und ja, manchmal, du hattest das gesagt, hatte auch ich das Gefühl, man konnte sie fast greifen.
Ja, und ich finde, genau das macht einen Unterschied. Du merkst, wie sehr sich die Stimme verändert, wenn jemand über sein Schicksal spricht. Denke nur an Simone Rockenschau beispielsweise.
Ja, das Gespräch mit ihr, das hat mich auch sehr berührt. Besonders auch deshalb, weil ich natürlich selbst Mama einer kleinen Tochter bin. Und als sie vom plötzlichen Tod ihres 3-jährigen Sohnes erzählt hat, der morgens tot in seinem Bett lag, war sie so ruhig und gefasst und trotzdem spürte man in jedem ihrer Sätze ja diesen unfassbaren Schmerz, den sie natürlich bis heute noch spürt. Und da konnte ich nicht anders, als sofort an meine Tochter zu denken. Und allein diese Vorstellung, die hat was mit mir gemacht. Ich finde es einfach bewundernswert, ja, wie Simone es geschafft hat, ihren Sohn im Alltag präsent zu halten, ohne in dieser Trauer zu erstarren, weil das kann natürlich auch passieren.
Also mich hat besonders ihre Klarheit beeindruckt, dass man Trauer nicht loslassen muss, um erfüllt weiterzuleben. Das ist ja auch etwas, das in Trauerratgebern, die ich zumindest kenne, so nicht steht. Ja.
Stimmt. Und bei Katrin Kampmann war es wieder eine andere Art von Geschichte. Ihr Mann war beim Joggen plötzlich zusammengebrochen, ohne jede Vorwarnung. Und wenige Tage später, da ist er im Krankenhaus gestorben.
Ja, und dieser Moment, in dem das Leben innerhalb von Sekunden komplett aus der Bahn gerät. Sie hat so eindrücklich beschrieben, wie sie von einem Tag auf den anderen, ja, in einem Chaos aus Schock, Abschied und auch organisatorischem Druck stand.
Und trotzdem fand ich diese kleine Szene mit der Nachbarin so bewegend. Vielleicht erinnerst du dich auch, die einfach Suppe vor die Tür gestellt hat. Kein großes Gespräch, keine Floskeln, einfach da sein.
Ja, und das Bemerkenswerte an diesem wirklich einfachen Beispiel zeigt, wie viel Kraft allein in kleinen Gesten steckt. Denn viele denken, Hilfe muss perfekt sein. Nein, gar nicht. Sie muss ehrlich sein. Ich glaube, das ist das Entscheidende und das haben wir auch oft gehört.
Eine Begegnung, die mich nach wie vor bewegt, ist die mit Michaela May. Wir kannten sie als Schauspielerin, ja, aber was sie uns in diesem Gespräch erzählt hat, das ging weit über jede öffentliche Rolle hinaus, das kann man so sagen.
Oh ja, der Verlust von 3 Geschwistern durch Suizid, das muss man sich mal vorstellen. Alleine diese Tatsache lässt einen ja schon schaudern und wie sie es geschafft hat, Jahrzehnte darüber zu schweigen, weil es in der Familie und natürlich auch in unserer Gesellschaft einfach keinen Raum für diese Tragödie gab, einfach, also ist mir immer noch unvorstellbar.
Ja, ja. Und ich denke immer wieder auch an den Moment, als sie von der Kiste erzählt hat, die sie jahrzehntelang nicht geöffnet hatte. Die Kiste ihres Bruders mit Tagebuchaufzeichnungen. Und dann irgendwann hat sie den Mut gefunden, ja, die Kiste zu öffnen, hineinzuschauen. Und das war für sie ein Schritt in die Konfrontation, aber für sie auch die Erlösung.
Für mich zeigt das sehr eindrücklich, dass Trauer nicht irgendwann abgeschlossen ist, sondern dass sie in uns weiterlebt und dass es manchmal Jahrzehnte dauert, ja, bis man bereit ist, bestimmte Türen für diese Trauer zu öffnen.
Was völlig okay ist, ne? Ihr Bild von der Trauer fand ich übrigens sehr schön. Sie beschreibt es wie ein kleines Kästchen in einem großen Schrank in ihrem Herzen. Die Trauer ist also da immer und manchmal ist diese Schranktür zu, manchmal öffnet sie sich, aber das Kästchen, das verschwindet nie.
Und mich hat ganz besonders beeindruckt, dass sie trotz dieser schweren Verluste nicht verbittert ist, sondern eine Form für sich gefunden hat, mit der Trauer weiterzuleben. Und das ist eine Haltung, die auch uns einmal gezeigt hat, wie vielfältig und individuell Trauerwege sein können. Übrigens, ähnlich beeindruckt hat mich auch Beate Ahlefeld-Gerkes. Was sie über Kinder und Trauer erzählt hat, muss ich gestehen, war für mich teilweise neu und auch überraschend. Vielleicht erinnerst du dich noch, wie sie von dem Jungen berichtete, der erst ausgelassen im Toberaum, den es bei Trauerland ja auch gibt, spielte und dann plötzlich ganz ernst von seinem verstorbenen Papa sprach.
Mhm. Sie nannte das Trauerpfützen oder in Trauerpfützen springen. Ne? Ja, dieses Bild, das fand ich auch so treffend. Kinder springen in ihrer Trauer in Pfützen. Mal sind sie mitten im Schmerz also und mal hüpfen sie wieder heraus und lachen und als wäre nichts geschehen. Und das kann von jetzt auf gleich passieren. Und wir Erwachsene, ja, wir stehen oft ratlos dabei, weil wir denken, Trauer muss doch gleichmäßig, zumindest gleichmäßiger und verständlich ablaufen. Aber nein.
Beate hat uns ja erklärt, dass es sogar gesund ist, wenn Kinder nicht stundenlang am Stück weinen, sondern immer wieder in die Pfütze aus Tränen rein und rausspringen.
Ja, wir können sie zum Vorbild nehmen, hat sie
genau,
auch gesagt.
Genau. Ne? Und ich habe gemerkt, wie sehr mich das auch zum Nachdenken brachte. Denn früher, als junger Vater, muss ich gestehen, hätte ich wahrscheinlich versucht, meine 3 Kinder eher zu einer, nennen wir es mal, gleichförmigen Trauer zu bewegen. Aber durch Beate ist mir klar geworden, dieser Anspruch ist, man kann ja sagen, komplett falsch und kann Familien sogar auseinanderbringen.
Ja, da haben wir einiges gelernt. Und man kann nicht sagen, Trauer hat so oder so auszusehen. Das hat Beate gesagt. Jeder, vor allem jedes Kind, darf auf seine Weise trauern. Und das nimmt unglaublich viel Druck heraus, auch aus Familien.
Ja, auf jeden Fall. Und sie hat ja auch betont, dass wir Kinder als Experten in ihrer eigenen Trauer ernst nehmen sollten. Zum Beispiel bei der Frage, ob ein Kind mit zur Beerdigung möchte. Da wird ja in vielen Familien dann darüber diskutiert, wenn ein nahes Familienmitglied gestorben ist, soll man dem Kind das zumuten? Und statt einfach Nein, ist ihnen nicht zumutbar zu sagen, darauf hat ja Beate auch hingewiesen, sollte man die Kinder behutsam einbeziehen und entscheiden lassen. Und Das fand ich sehr überzeugend.
Mhm. Ja, und diese Erkenntnis, dass jeder auf seine Art trauert, ja, das ist wie so ein roter Faden durch alle Gespräche eigentlich, die wir geführt haben.
Jeder geht seinen eigenen Weg. Manche, wie der Philosoph Wilhelm Schmid, haben es philosophisch betrachtet. Andere, wie beispielsweise Thomas Schaaf, der ehemalige Bundesliga-Fußballer und Bundesliga-Trainer, haben aus Erfahrung von familiären Verlusten und dem Sport heraus erzählt. Mhm. Also jeder hat so seine eigene Perspektive, auch wie auf den Tod und die Erfahrung blickt und die Trauer.
Ja.
Apropos Wilhelm Schmid, das Gespräch mit ihm war für mich auf eine andere Weise unglaublich bewegend. Also ich hatte zwar im Vorfeld von unserem Gespräch sein Buch »Den Tod überleben« gelesen, aber ihn persönlich dann nochmal über den Verlust seiner Frau sprechen zu hören, ja, das ging mir durch und durch und ich konnte das Gefühl jetzt noch abrufen.
Ja, vor allem, weil es irgendwie eine andere Geschichte war, die er erzählt hat. Also Wilhelm Schmid, da bekomme ich auch direkt wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie er über seine verstorbene Frau gesprochen hat, so liebevoll und klar. Und er hat auch gesagt, dass er sie immer noch um sich spürt, dass sie trotz ihres Todes weiterhin zusammenbleiben, egal in welchem Zustand, egal in welchem Aggregatzustand, so hat er es formuliert. Und weißt du noch, wie still es in seinem Denkerzimmer plötzlich wurde für einen Moment, als er das gesagt hat?
Ja, ich kann mich echt noch sehr gut daran erinnern, weil Wilhelm Schmid hat ja wirklich auch sehr eindrücklich gesprochen und so, dass man sich auch lange Zeit danach noch sehr daran erinnern kann, auch an das Umfeld mit seinem Denkerzimmer, wie du es genannt hast. Das war schon etwas ganz Besonderes und sicherlich auch eine starke Erinnerung daran, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so persönlich werden würde. Seine Worte haben etwas, ich würde mal sagen, etwas poetisch in mir zum Klingen gebracht. Er hat die Trauer um seine Frau beschrieben, nicht als etwas, das vergeht, sondern als etwas, das sich mit der Zeit verwandelt. Und ich erinnere mich, also sinngemäß hat er gesagt, Trauer ist die Liebe, die keine physische Gestalt mehr findet. Ja, ein wunderbarer Satz.
Ja, irgendwie philosophisch auf der einen Seite und trotzdem hatte ich während des Gesprächs auch manchmal das Gefühl, das passt so gar nicht zu einem Philosophen irgendwie.
Ja, aber sehr alltagsnah.
Genau, genau. Und ja, Trauer als weiterlebende Liebe, das fand ich irgendwie wunderschön, vor allem so, wie er das in seinen Worten beschrieben hat. Und auch, wie er dann gesagt hat, dass für ihn eine neue Partnerschaft gar nicht in Frage kommt, weil seine Liebe zu seiner Frau eben weiter besteht. Und das hat mich ja gleichzeitig berührt und erstaunt, weil ja, wie schon erwähnt, hört man ja oft, du musst loslassen, aber er hat eben gezeigt, dass nach vorn schauen auch heißen kann, die Verstorbene eben im Herzen weiterzutragen, ohne sie zu verdrängen und loslassen zu müssen.
Ja, das fand ich auch eine ganz zentrale Aussage mit dem Loslassen. Nein, man muss darüber hinwegkommen, kriegt man immer gesagt. Man darf die Trauer tragen wie ein Schatz, hat Wilhelm Schmid dem entgegengehalten. Und da spürte man, dass er einen Weg gefunden hat, mit dem Verlust zu leben, ohne gegen ihn anzukämpfen. Was ja auch ganz wichtig ist, es kostet unglaublich viel Energie, wenn ich mich dagegen sträube. Er versucht nicht, die Trauer kleinzureden, er nimmt sie als Teil seiner Liebe an.
Und trotz aller spürbaren Traurigkeit hat mir Wilhelm Schmid auch irgendwie Hoffnung gegeben, weil ich denke oft an seine Antwort auf unsere Frage, ob er an ein Leben nach dem Tod glaubt. Er hat gelächelt und gesagt, dass es ihm gar nicht so wichtig ist, das zu wissen. Wichtig ist für ihn, dass er ihm hier und jetzt spürt, dass seine Frau in gewisser Weise bei ihm ist. Und das fand ich irgendwie tröstlich, weil es ohne jede Belehrung daherkam, sondern ja, seiner inneren Überzeugung entsprungen ist.
Ja, würde ich genauso sehen. Nachhaltig beeindruckt hat mich übrigens auch Thomas Schaaf. Er, der als Spieler und Trainer von Werder Bremen große Erfolge gefeiert hat, öffnete sich, ähnlich wie Wilhelm Schmid, sehr persönlich und sprach offen auch über die Verluste in seiner Familie und diese Offenherzigkeit von jemandem, der sonst wie Thomas Schaaf so zurückhaltend wirkt, hatte für mich dadurch eine ganz besondere Tiefe.
Ja, er hat ja erzählt, wie er als junger Mann seinen Vater verloren hat, später seinen Bruder, seinen besten Freund und den Mann seiner Schwiegermutter und wie wichtig in all dem der Zusammenhalt der Familie war. Und ich fand diese Ehrlichkeit irgendwie total stark, gerade weil ja Fußball oft als eine Welt gilt, in der Gefühle, ich sag mal, eher keinen Platz haben.
Für mich hat Thomas vorgelebt, dass Stärke nicht nur das Unterdrücken von Gefühlen heißt, sondern ja, auch der bewusste Umgang mit ihnen. Und das in einer Branche wie dem Profifußball, in der Emotionen zumindest bei Männern häufig als Schwäche noch missverstanden wird.
Früher noch mehr als heute, aber immer noch, ne?
Ja, ja. Immer noch sehr stark, ja. Mhm. Und wenn ich so nachdenke, haben wirklich alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner uns auf ihre je eigene Art überrascht. Also denk mal an Pater Anselm Grün. Von ihm hatte ich erwartet, dass er vor allem für Trost im Glauben wirbt. Das ist ja auch seine Kernkompetenz. Und dann saß da ein bescheidener Mönch mit uns am Tisch, der zunächst nur zuhörte und dann wirklich so unvergleichlich einfühlsam sprach. Das ist tief beeindruckend gewesen, finde ich.
Ja, ich habe ihn ja auch zum ersten Mal getroffen und immer nur von seiner Aura gehört, aber ich habe sie irgendwie auch gespürt. Und als er über Trauer geredet hat, da hat er ja viel auch von Ritualen gesprochen, wie wichtig es ist, beispielsweise eine Kerze anzuzünden oder einen Brief zu schreiben, um eben Abschied irgendwo auch begreifbar zu machen.
Ja, und natürlich spielt Gott für ihn im Zusammenhang mit Trauer eine große Rolle, das ist ja völlig klar. Und er sagt auch in dem Zusammenhang, dass niemand allein sterben muss, weil in seinem Glauben Gott jeden im letzten Moment begleitet. Und ja, ich fand das auch tröstlich, selbst wenn man nicht glaubt. Ja? Und diejenigen, die spüren, dass sie am Ende ihres Lebens angekommen sind, wissen wir ja auch aus vielen Studien und auch persönlicher Erfahrung, klammern sich an den sogenannten letzten Strohhalm. Und Gott kann für Ungläubige auch genau dieser letzte Strohhalm sein. Haben wir auch schon oft genug gelesen und auch gehört, ja.
Und Pater Anselm hat ja schon immer versucht, irgendwie Brücken zu bauen zwischen Glaubenden und eben Nichtgläubigen. Mhm. Und ich hatte eigentlich auch nie das Gefühl, dass er jemanden bekehren will. Er war einfach da, voller Mitgefühl. Ja, und hat eher sanft ein paar Ideen angeboten, wie man mit Trauer leben kann.
Ja, und weißt du, was ich besonders stark fand? Wie er die Rolle des Trösters beschrieben hat. Sinngemäß hat er ja gesagt, ein Tröster ist jemand, der in meiner Trauer bei mir bleibt, selbst wenn das Leid ihn sprachlos macht. Ich dachte dann Situationen, in denen ich selbst nicht wusste, was ich sagen soll, wenn jemand einen Verlust beispielsweise beweinte.
So etwas kann man ja gar nicht vergessen. Ich habe mich da auch wiedergefunden. Wie oft hatte ich die Sorge, etwas Falsches zu sagen und habe geglaubt, ich müsste irgendeine Weisheit parat haben. Dabei hätte es gereicht, einfach nur da zu sein und die Trauer mit auszuhalten. Und Anselm Grün, der hat mir da die Augen geöffnet. Und weißt du übrigens, was mich auch total überrascht hat? Wie oft das Thema Humor in unseren Gesprächen zur Sprache kam und eben nicht nur im Gespräch mit Pater Anselm. Ich hätte ja beispielsweise am Anfang niemals gedacht, dass Lachen in der Trauer auch so eine große Rolle spielen kann.
Das stimmt und ich hätte auch nicht mir vorstellen können, so wie unterschiedlich es sich zeigt. Ja? Mhm. Also nehmen wir nochmal Karl Achleitner beispielsweise.
Schauspieler und Trauerredner.
Trauerredner, ja. Bei ihm war es dieser feine, warmherzige und manchmal auch derbe Humor, den er sogar in seine Trauerreden einfließen lässt. Und zwar ohne, dass das irgendwie respektlos wirkt. Ne?
Humor kann ja auch wie so ein Ventil wirken. Er nimmt für einen Augenblick zumindest den Druck aus dieser Situation.
Ja, und er hat auch gesagt, Humor ist eine Form der Liebe. Das fand ich echt ganz stark. Dieses Lächeln, das er den Menschen schenkt, öffnet Türen. Und zwar zu Erinnerungen und auch zu Gesprächen.
Ja, was sehr schön ist. Ne? Und bei Martin Rassau war es dagegen oft der ganz direkte, manchmal ja auch irgendwie skurrile Humor. Ich musste total lachen, als er von der Verwechslung bei der Beerdigung seines Vaters erzählt hat. Ja, diese eine Szene, die völlig unpassend gewirkt hat und für ihn in dem Moment doch so befreiend war.
Ja, und gleichzeitig hat er ja auch gezeigt, dass Humor nicht bedeutet, den Tod oder die Trauer kleinzureden. Nein, überhaupt nicht. Es ist eher so, als würde man, ich sag mal, kurz Luft holen können, bevor man dann wieder auch in den Schmerz eintaucht.
Genau. Ja? Und Humor und Trauer schließen sich ja nicht aus. Beide haben ihren Platz und ich denke, das ist auch eine Botschaft, die wir unbedingt festhalten sollten. Trauer darf schwer sein, aber genauso auch Leichtigkeit verströmen. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass uns diese 13 Gespräche selbst ein Stück verändert haben, oder? Findest du nicht auch?
Auf jeden Fall. Also Gespräche, wenn sie gut und tief sind, hinterlassen ja immer etwas bei einem. Aber wir haben natürlich eine besondere Form von Gesprächen erlebt, weil es auch immer ein sehr, sehr schwieriges, sehr persönliches Thema, nämlich Umgang mit Trauer gegangen ist. Und oft kommt mir auch ein Satz oder ein Bild aus einem unserer Gespräche in den Sinn. Jeder Gast hat, wir haben das ja eingangs auch schon mal kurz erwähnt, seine Spuren bei mir hinterlassen, bei dir ja auch. Und die Quintessenz für mich ist, trauern darf so vieles sein und muss nichts Bestimmtes sein. Und wenn man das für sich verinnerlicht, nimmt man viel, viel Druck auch von sich, finde ich.
Ja, das stimmt. Und trotzdem war es ja manchmal emotional auch für mich gar nicht so einfach, am Ende der Aufnahme dann von jetzt auf gleich wieder in den Alltag zurückzugehen. Ne? Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass jede einzelne Begegnung mir auch, wenn man so will, irgendwo auch wieder Energie gegeben hat.
Ja, auf jeden Fall, weil diese Begegnungen haben auch gezeigt, wie sehr Menschen an ihren Verlusten wachsen können, auch wenn man das in der ersten Zeit, wenn man betroffen ist, oft überhaupt nicht glauben mag und denkt, man kommt aus diesem Trauersumpf nie mehr heraus.
Und wir hatten ja wirklich oft auch das Gefühl, dass es absolut keine Selbstverständlichkeit ist, was uns die Menschen da gerade anvertrauen. Ne? Für mich sind die Gespräche fast so wie ein Mosaik. Jedes ist ein Stein und zusammen ergibt es ein Bild. Nicht nur von Trauer, sondern eben auch von Liebe, Hoffnung und letztendlich auch Menschlichkeit.
Vielleicht, Lea, ist das Schönste an all dem, dass wir zeigen können, auch in diesem Podcast, wie viele verschiedene Wege es gibt, mit einem Verlust weiterzuleben und vor allen Dingen nicht gegen ihn.
Und dass es nie falsch ist, sich Hilfe zu holen oder einfach nur zu sagen, ich bin jetzt traurig. Am Ende geht es nämlich darum, dass wir lernen, uns in diesen Momenten nicht voneinander zu entfernen, sondern aufeinander zuzugehen. Schön gesagt.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das hätte ich nicht besser formulieren können. Aber genau so ist es. Und ich bin froh, dass wir diese spannende Reise gemeinsam unternommen haben. Für mich war auch das ein großartiges Geschenk.
Ja, das als Vater-Tochter-Gespann zu machen, ist wirklich einzigartig und sehr schön.
Ja, damit sind wir bereits am Ende dieser ersten Extra-Folge angekommen, unserer ganz persönlichen Bilanz der zweiten Staffel.
Ja, und wir hoffen, ihr habt gespürt, wie sehr uns diese Gespräche auch bewegt haben. Und vielleicht konntet ihr euch an der einen oder anderen Stelle auch selbst wiederfinden.
Ja, und für uns war es wirklich ein Geschenk, diese Erfahrungen teilen zu können. Und wir möchten allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern dafür, dass sie uns oft ihr Herz und ihr Innerstes geöffnet haben. Ja, dafür möchten wir doch einmal von Herzen danken.
Ja, und natürlich nicht nur unseren Hörerinnen und Hörern, sondern auch den Userinnen und Usern auf Instagram. Sterben und Trauern, der Podcast heißen wir und haben das natürlich jede einzelne Folge dort begleitet, gemeinsam mit unseren Gästen. Und das war auch ein Austausch, der unglaublich wertvoll ist und der ganz, ganz viele Menschen erreicht hat.
Ja, und in den nächsten 5 Extra-Folgen wollen wir dann einzelne Themen noch mal ein bisschen mehr vertiefen, von der Erfahrung eines plötzlichen Verlustes bis hin zu der Frage, wo Menschen Halt finden. Das ist ganz unterschiedlich, die einen im Glauben, die anderen in Ritualen und der dritte wieder im Alltag.
Bleibt also unbedingt dabei und vergesst nicht, Trauer ist kein Fremdkörper, sondern Teil unseres Lebens. Also es lohnt sich auch einfach mal nach rechts und links zu gucken, auf den anderen zu achten, dem ich heute begegnet bin, dem es vielleicht eher nicht so gut ging.
Auf jeden Fall, und das gilt ja nicht nur in Fällen von Trauern, sondern ganz grundsätzlich. Wir sollten viel mehr aufeinander achten und uns auch unterstützen da, wo wir spüren, der andere könnte Hilfe brauchen, ja.
Ich habe das gerade noch mal betont, weil es natürlich auch irgendwo ein Tabu ist. Wir hatten es ja auch von Menschen, die die Straße gewechselt haben und
Weil sie die Trauer desjenigen, dem sie drohten zu begegnen, nicht aushalten.
Ja,
ne? Wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, niemanden aus dem Weg gehen, von dem Sie glauben, dass er Hilfe braucht, sondern bieten Sie sie ihm an und Sie werden dafür reichlich beschenkt werden. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit Ihnen. Passen Sie gut auf sich auf.
Tschüss.
Tschüss.